Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, Ihre tägliche Horizonterweiterung am Dienstag, dem 25. März 2025. Morgen Mittwoch, am 26. März ab 17 Uhr startet auf diesem Kanal der nächste Weltwoche Daily Livestream. Sie können sich auch direkt einwählen mit der Internetadresse www.weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live, aber schicken Sie uns vorher Ihre Fragen, Anregungen, Kritik. Jede Kritik ist höchst willkommen. Benutzen Sie das Mail fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch, oder aber es gibt ein Formular auf der Internetadresse www.weltwoche.ch/sprechstunde/ www.weltwoche.ch/sprechstunde/. Ja, das offene Gespräch mit offenem Visier, keine Tabus, ohne Netz und doppeltem Boden, in Echtzeit und vor allem keine Inquisitorengesichter. Man muss keine Angst haben, seine Meinung zu sagen. Das ist ganz wichtig. Das ist für mich eigentlich im Journalismus vom Anfang an immer das Wichtigste gewesen. Dort, wo man spürt, dass sich etwas verhärtet, da muss man rein, da muss man eine andere Sicht offerieren. Nicht notwendigerweise, um am Schluss Recht zu behalten, doch meistens, ist ja erstaunlich, hat man dann auch noch Recht. Nein, es geht einfach mal darum, dass überhaupt die Möglichkeit, die Selbstverständlichkeit der eigenen Meinung, der anderen Meinung unterstrichen wird. Das ist das Mark und Bein der Demokratie. Und alle, die von Demokratie reden, aber die Meinungsvielfalt nicht begrüßen, nicht ermutigen, nicht ermuntern, die haben von Demokratie nicht die geringste Ahnung. Hinweis auf weitere Vorträge. Meine Tournee geht weiter. Unsicheres Europa, sichere Schweiz. Am Mittwoch, dem 2. April 2025 im Kulturzentrum Braui in Hochdorf. Melden Sie sich an. Weltwoche.ch/Hochdorf. Weltwoche.ch/Hochdorf. Oder dann zwei Wochen später am Mittwoch, dem 16. April 2025, Kulturzentrum Casino Kultursaal an der Poststraße in Herisau. Melden Sie sich an weltwoche.ch/herisau, weltwoche.ch/herisau, und ich verspreche Ihnen, niemals den gleichen Vortrag zweimal zu halten. Natürlich immer wieder tagesaktuell verändert, auch improvisiert. Natürlich gewisse Erkenntnisse ziehen sich durch da. Wir erfinden die Welt nicht neu an jedem Abend. Und die Grundbotschaften, die bleiben sich gleich. Aber man muss das natürlich immer wieder auch in der richtigen Sprache, in der richtigen Tonalität auf die Umstände anwenden. Und wenn ich nach draußen blicke, dann sehe ich doch, dass es eine Stimmungsveränderung gibt. Und das ist mir auch aufgefallen in dieser Fernsehdiskussion im ORF, als ich unter anderem gegenüber saß der Agnes Strack-Zimmermann. Das ist die FDP-Politikerin, die eine sehr drastische Sprache prägt und auch mit Blick auf die Ukraine, vor allem mit Blick auf die Ukraine, natürlich einen Kurs der absoluten Kriegstreiberei verfolgt, aus meiner Sicht. Aber es war eben interessant. Wir haben das Ganze sehr sachlich diskutiert, finde ich, und am Schluss ist für mich bemerkenswerterweise hängen geblieben, dass plötzlich jetzt auch eine Frau Strack-Zimmermann sagt, sie finde es richtig, wenn verhandelt wird. Und das sind ja ganz neue Töne, die sich jetzt da plötzlich in diesem waffenstarrenden Mainstream einschleichen. Jetzt finden plötzlich die größten Kriegsprediger es auch richtig, dass man verhandelt. Und das ist eben der Trump-Effekt, meine Damen und Herren. Da sehen Sie, dass eben von den Vereinigten Staaten von Amerika ein wohltuender Einfluss jetzt ausgeht mit dieser Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, den Krieg zu beenden. Und das ist enorm wichtig, auch seine Entscheidung, die Diplomatie zurückzubringen. Natürlich muss ein Land sich verteidigen können. Natürlich brauchen wir auch Waffen. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass man eine leistungsfähige, starke Selbstverteidigungsarmee hat. Dagegen gibt es ja überhaupt nichts einzuwenden. Aber Waffen, Waffen, Waffen in einem Krieg, in einer militärischen Auseinandersetzung, das ist eben nicht genug. Es braucht dann eben auch die Diplomatie. Und darauf wären die Europäer selber nicht gekommen, wären auch die Deutschen mit Verlaub nicht von selber gekommen. Es brauchte da die Amerikaner. Jetzt müssen natürlich die Europäer etwas händeringend und wankend, gesichtswahrend, versuchen sozusagen ihre Sackgasse, ihren Irrweg irgendwie wieder umzulenken. Und darum spüren sie jetzt ja auch in der Politik diese Verwirrung, diese Orientierungslosigkeit. Aber ich möchte auch da davor warnen, jetzt in vorschnellen Zynismus auszubrechen. Viele von Ihnen schreiben mir, ja, Sie sind da viel zu optimistisch. Man müsste doch erst recht jetzt mit der Kettensäge einfahren und all diesen Eurokraten die Kappe waschen. Mag ja sein, aber wissen Sie, es bewegt sich etwas und man merkt, die Temperaturveränderung ist ja an sich schon bemerkenswert, dass man mich überhaupt eingeladen hat da im ORF. Durch einigen Jahren Pause, ich stelle fest, dass es jetzt wieder ein Bedürfnis gibt nach anderen Meinungen, will das ja auch nicht überschätzen, aber es zeigt sich eben schon, dass da gewisse Veränderungen stattfinden und da die Wirklichkeit sich natürlich durchsetzen wird. Denn das, was die Europäische Union macht, diese Politik, die ist meiner Ansicht nach nicht nachhaltig. Das funktioniert nicht. Diese Strategie gegenüber Russland, die funktioniert nicht. Die beruht auch auf falschen Theorien. Das konnten wir jetzt nicht mehr besprechen da am letzten Sonntagabend. Die beruht aus meiner Sicht auch auf einer falschen Interpretation der Kriegsursachen. Aber natürlich, es gibt immer Irrtümer. Man kann sich verrennen und so weiter. Man soll da nicht moralisieren. Alle sind zu Irrtümern in der Lage. Auch ich. Man muss dann schauen, dass man auf einem konstruktiven, sachlichen Level wieder auf die Realität zurückkommt und eben nicht auf einem Crashkurs gegen die Realität hängen bleibt. Ich habe übrigens vergessen, Ihnen mitzuteilen, dass da die Vorträge jeweils um 19 Uhr beginnen, Türöffnung ab 18 Uhr, Eintrittspreis 25 Franken, alle sind herzlichst willkommen, wir freuen uns auf Sie und da gilt eben auch bei meinen Vorträgen, da müssen Sie nicht gleicher Meinung sein, ganz im Gegenteil, ich freue mich auch, wenn Andersdenkende mit ganz anderen politischen Vorstellungen da kommen, da kann man nämlich diskutieren. Gestern war ich in der Hauptstadt Belgrad, habe dort ein Interview gemacht mit dem serbischen Präsidenten Vucic, wie er diese Demonstrationen sieht gegen sich. Ich bin ja da sehr kritisch. Ich bin als Schweizer Demokrat entschieden der Auffassung, dass die Demokratie an den Wahlurnen stattfindet und wir also keine Pöbelherrschaft auf den Straßen dulden sollen. Natürlich gibt es Demonstrationen, bewilligte Demonstrationen. Es muss auch die Möglichkeit geben, seinen Unmut auszudrücken, vor allem in den repräsentativen Demokratien. Da haben Sie ja nicht die Möglichkeit, immer abzustimmen, wie wir in der Schweiz mit der direkten Demokratie. Aber die gefährliche Tendenz, die ich jetzt beobachte in unseren Medien, ist die Heiligsprechung dieser Demonstrationen, beziehungsweise diese Demonstrationen werden an die Stelle der Demokratie gesetzt. Das habe ich jetzt in einem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung ganz deutlich erkennen können. Ich glaube, der ist gestern erschienen, und zwar auch mit Blick auf Serbien. Und da wird einfach so getan, als wenn irgendwo, auch wenn das eine imposante Zahl ist, Zehntausende von Leuten auf die Straße gehen, dass das ein demokratisches Votum ist. Ich meine, das ist ein Bruchteil der Stimmen, die der jetzige serbische Präsident gewonnen hat. Bei der letzten Wahl hat er auf sich vereinigt. Das ist deshalb, ist die Demonstration nicht schon etwas Wichtiges. Sie müssen mit dem auch umgehen können. Und die Frage stellt sich, ob da Präsident Vucic richtig mit diesen Demonstrationen umgeht, sie richtig interpretiert und entsprechend auch richtig adressiert. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht zum Anlass nehmen, jetzt an die Stelle eines Volksentscheids, einer Volkswahl zu stellen. Das ist keine Volkswahl, die wir da beobachten. Im Gegenteil. Und wenn wir da das einfach so zur Kenntnis nehmen, beziehungsweise zur Feststellung gelangen, dass das nun gewissermaßen ein demokratisches Votum sei, ja, dann haben wir eben die Pöbelherrschaft auf der Straße. Ich sage das ganz drastisch, ich sage nicht, dass das ein Pöbel ist, aber das ist eben die Pöbelherrschaft, wenn die Leute, wenn man das Gefühl hat, dass einfach eine Menschenmenge jemanden absetzen kann in einer Demokratie, wenn das natürlich keine Demokratie mehr ist, wie zum Beispiel in Rumänien am Ende der Ceausescu-Herrschaft, dann sind diese Volksaufstände natürlich von einer ganz anderen Dimension. Aber ich warne einfach davor, hier die Demokratie aus den Angeln zu heben. Und ein zweites Element ist auch wichtig, und das sehen wir jetzt zudem mit Blick auf die Türkei. Da sind ja jetzt die Zeitungen voll mit Anklagen gegen den türkischen Präsidenten Erdogan. der da beschuldigt wird, seinen wichtigsten innenpolitischen Widersacher, den Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu, politisch verfolgen zu lassen, jetzt hinter Gitter zu stecken mit fadenscheinigen Aussagen. Ich staune immer wieder, wie gut sich da meine Journalistenkollegen mit dem türkischen Recht auskennen. Ich bin da etwas vorsichtiger. In dubio pro reo, aber es gibt halt auch rechtsstaatliche Verfahren. Aus meiner Sicht ist da zu beachten, erstens, es hat immer einen schlechten Geschmack, wenn die Justiz auf gewählte Politiker losgeht. Das hat mich immer gestört, aber eben auch bei einem Donald Trump. Da hat man nichts gelesen in unseren Medien, als sie auf Donald Trump losgegangen sind. Jede Verurteilung, jeder Gerichtsprozess wurde genüsslich ausgeweitet und wer da auch nur den Hauch eines Verdachts geäußert hat, es könnte sich um politische Verfolgungen handeln, der wurde da als irrer Verschwörungstheoretiker abgetischt. Aber jetzt natürlich ist völlig klar, also wenn es einen der eigenen Leute trifft, und die meisten Journalisten sind ja seit Jahren verlässlich gegen Erdogan, wenn es natürlich einen anderen trifft, dann ist es ein Justizskandal. Also bitte, mit nicht zweierlei Ellenmessen, immer mit dem gleichen Maßstab, das wäre dann ein bisschen überzeugender. Oder nehmen Sie den Fall von Milorad Dodik, das ist der gewählte Präsident, der Chef der autonomen Republik, kann man das nicht bezeichnen, nicht vollständig autonom, ja, es hat einen gewissen Autonomiestatus in Bosnien, die Republika Srpska, der ist auch verurteilt worden, da jubeln alle Medien, weil das ist eben auch einer dieser Politiker, der nicht auf dem Mainstream herumwandelt, wie übrigens auch Präsident Erdogan in der Türkei, vor dem, und jetzt sage ich etwas Provokatives, aber aus tiefer Überzeugung, vor dem ich einen großen Respekt habe. Natürlich, ich meine, jemand, der es schafft, ein komplexes Land wie die Türkei so lange als gewählter Präsident zu regieren, der macht etwas richtig, meine Damen und Herren. Der macht nicht alles richtig, aber er macht eben auch nicht alles falsch, wie unsere Medien suggerieren wollen. Und bei Milorad Dodik, da dem Republika Srpska Präsidenten, da ist ja auch klar, nein, nein, das ist der Schurke, ist eben auch ein Unabhängiger. Vucic ist auch einer, Alexander Vucic weigert sich auch, nach der Pfeife Brüssels zu tanzen. Aber er geht ja gar nicht gegen Brüssel. Er versucht hier einen eigenständigen Weg der Balance, der heiklen Balance zu finden zwischen Osten, zwischen natürlich Russland, ein alter Verbündeter des Serbiens, und auf der anderen Seite der Europäischen Union. Denn Serbien möchte ja die EU-Mitgliedschaft und wird da abgestraft. Hat immer wieder fertig gemacht, obwohl Serbien ja ein ganz leidgeprüftes Land ist. Und am 24. März 1999 haben ja diese völkerrechtswidrigen Bombardierungen Serbien stattgefunden durch die NATO. Da ist man einfach drüber hinweggegangen. Und in unserem Interview hat Vucic sehr interessant darauf hingewiesen. Er hat gesagt, dieses Verbrechen an Serbien, das sucht jetzt die NATO, das sucht den Westen jetzt selber heim. Das ist ein Schlag gewissermaßen wie ein Bumerang zurück, denn die Russen würden mit Blick auf die Ukraine die genau gleiche Argumentation anwenden wie damals die NATO gegenüber Serbien. Und mit einer Bitterkeit, ja, mit einer etwas zynischen Note hat da der serbische Präsident, der ja eher wie ein Wissenschaftler wirkt, gar nicht wie ein Politiker, hat er auf diesen Umstand hingewiesen. Und auch da passen wir einfach auf, wir sind gefangen in einer krassen Doppelmoral. Und es wäre wichtig hier, auch die, die diese Doppelmoral verfechten, etwas darauf hinzuweisen, sie zu sensibilisieren. Sehr interessant. Dann noch eine Meldung, die jetzt nicht in den Tagesmedien groß vorkommt, die ich aber für sehr, sehr wichtig erachte, kommt in den deutschen Zeitungen überhaupt nicht zur Sprache. Das ist das Treffen von Steve Witkoff, dem Sonderbeauftragten des amerikanischen Präsidenten für Russland, für die Ukraine. Er war in einem Interview bei Tucker Carlson und dieses Interview ist also hochinteressant, was er da erzählt. Ein paar Brocken sind ja schon durchgesickert. Witkoff unter anderem sagt, dass ihn Putin sehr beeindruckt habe. Ein sehr smarter, sehr intelligenter Mann. Und zweitens, und das ist bemerkenswert, hat er gesagt, er könne mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, also sinngemäß hat er das so gesagt, könne er ausschließen, dass Russland weitere Länder in Europa angreifen wolle. Das sei einfach nicht das Motiv und das sei eine falsche Lesart des Ganzen. Ukraine-Konflikts. Und das ist eine ganz substanzielle Aussage. Ich maße mir nicht an, zu behaupten, zu wissen, zu verstehen, was Putin wirklich will. Ich würde auch nie einem solchen Politiker vertrauen. Das können Sie vergessen. Das sind Raubtierstaaten. Jede Großmacht ist ein Raubtierstaat und die nationalen Interessen, die dominieren. Es ist aber auch eine Illusion zu glauben, wenn jetzt da Putin weg wäre, dass die Russen anders handeln würden. Das ist völlig naiv, das ist völlig falsch. Also nicht aus dem falschen, naiven Vertrauen heraus muss man hier sich gewissermaßen solchen Einsichten aufgeschlossen zeigen, nein, sondern aus der reinen Tatsachenfeststellung heraus, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, die mächtigste Militärmacht auf Erden, die kommen zum Schluss, dass Putin eben nicht eine Welteroberung plane und beabsichtige, sondern, ich habe das hier auch schon gesagt, Donald Trump hat das unterstrichen, er habe Verständnis dafür, die NATO-Osterweiterung sei da der entscheidende Kriegsgrund und das müsse man irgendwie in den Griff bekommen. Also die Einflusssphären dieser beiden Großstaaten, die müssen da wieder etwas stärker in Einklang gebracht werden. Das ist die Realpolitik, die hier läuft. Und diese These, diese Beschreibung der Lage. Das ist natürlich 180 Grad das Gegenteil von dem, was sie sich jetzt in der Europäischen Union einreden. Das war auch interessant in meiner Fernsehdiskussion da im ORF, eben unter anderem mit Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist natürlich eine Vertreterin genau dieser Auffassung, dass sie sagt, nein, Putin will immer mehr erobern. Wie gesagt, ich kann da nicht die letzte Wahrheit, die letzte Gewissheit verkünden. Als Schweizer sowieso nicht. Aber ich sage Ihnen, dass dieser Einschätzung, die man ja haben kann, ich halte sie für falsch, aber man kann sie haben. Dieser Einschätzung steht eben diametral die Einschätzung der Amerikaner gegenüber. Und die EU weigert sich, das überhaupt nur zur Kenntnis zu nehmen. Aber wenn wir eben den Gesprächsverlauf jetzt auch da im ORF anschauen, dann selbst bei diesen Politikern, die ja immer auf Konfrontation, auf Waffen gesetzt haben, nicht auf Diplomatie, auf Gegenteil, auch die sind heute der Meinung, es sei richtig zu verhandeln. Und ich bitte Sie einfach zur Kenntnis zu nehmen, das ist ein markanter Fortschritt. Und es zeigt Ihnen auch, dass diese europäische Position der Konfrontation, der Kriegsverlängerung, das ist keine nachhaltige Position. Es ist eine Position, von der ich glaube, sie sei auf Kollisionskurs mit der Wirklichkeit. Genauso wie die ukrainische Regierung auf Kollisionskurs ist mit der Wirklichkeit, wenn sie jetzt im Norden eine neue Front eröffnen. Die Lage im Donbass hat sich etwas entschärft und Kiew sieht jetzt keinen Grund für einen raschen Waffenstillstand. Ja, Kiew ist eben auch auf diesem Kriegstrip und Zelensky möchte die Europäische Union immer tiefer in diesen Krieg hineinziehen. Das ist eine große Gefahr meines Erachtens, die man im Blick behalten muss. In Österreich übrigens, das ist sogar den Schweizer Medien aufgefallen, bemühen sich die FPÖler um türkischstämmige Wähler. Das ist hochinteressant, sehen wir auch in der Schweiz. Viele Sekondos sind konservative Wähler, die sind nicht links. Und die schätzen eben auch das Land, in dem sie zum Beispiel Karriere machen konnten. Die wollen eben nicht, dass diese Gastländer, ihre neuen Heimatländer, dass die kaputt gemacht werden. Und darum ist das sehr interessant, dass jetzt auch eine FPÖ, die ja immer als ausländerfeindlich da angeschwärzt wird, dass diese FPÖ, dass die sich jetzt eben um türkischstämmige Wähler bemüht. Das müsste auch einigen dieser Fundamentalkritiker in den Medien etwas zu denken geben. Estland rüstet massiv auf. Estland, das ist komplett verschwiegen bei uns, diese Katja oder Kaja Kallas, eine der fragwürdigsten Politikerinnen auf der EU-Ebene, wenn Sie mich fragen, auch eine der verlogensten, denn sie ist ja total gegen Russland, anti-Russland, während ihr Mann aber mit Russland noch lange Zeit Geschäfte gemacht hat. Also das ist wirklich, also da ist die Doppelmoral gewissermaßen im Sakrament der Ehe verankert in diesem Bund da der beiden. Unglaublich, also mit was für einer auch Arroganz, die dann da auftritt. Aber Estland, das ist natürlich auch eine Schattenseite dieses faszinierenden Landes. Ein wunderbares Land. Ich will nichts gegen Estland insgesamt sagen, aber die Politik ist schizophren und die diskriminieren eben die russischsprachige Minderheit. Das ist das ganz große Problem. Sie diskriminieren die. Sie verweigern zum Beispiel den ehemaligen Sowjetbürgern zum Teil die Pässe, weil man da sehr intensive Einbürgerungsverfahren machen muss, auch mit Geschichtstests. Und das wollen dann die Russen nicht machen, weil das wäre gewissermaßen ein Vaterlandsverrat, ein Geistiger, der von ihnen verlangt wird. und deshalb lassen sich oder können sich viele nicht einbürgern lassen. Und wenn sie sich da nicht einbürgern lassen, haben sie einfach nicht die ausreichenden staatsbürgerlichen Rechte, können sie nicht abstimmen, obwohl sie dort leben. Sie gehen auch nicht nach Russland zurück. Sie leben seit der Wende, leben sie dort, seit den 90er, so noch länger als den 90er Jahren, leben sie dort und werden einfach wie Bürger zweiter Klasse behandelt. Und das wird überhaupt nicht kritisch thematisiert hier in der europäischen, auch in unserer Presse. Dann in Deutschland, da redet man von Demokratie, aber man setzt sie nicht um. Jetzt geht's wieder los, Diskriminierung gegen die AfD, Widerstand gegen die Ansprüche. Die AfD könnte den Bundestagsvizepräsidenten stellen, aber dagegen hat sich jetzt Bundeskanzler in Spe, oder er würde es gerne sein, der mutmaßliche Kanzlerfavorit Friedrich Merz hat sich dagegen ausgesprochen. Das ist natürlich auch zutiefst undemokratisch, was er macht, und disqualifiziert für mich diesen Politiker. Aber auch bei den Ausschüssen, bei den sogenannten Kommissionen, wo sie jetzt natürlich als stärkste Oppositionskraft Anspruch auf entsprechende Präsidialstellen hätten, da will man sie schneiden. Das zeigt ihnen einfach, dass diese Demokratie überhaupt nicht ernst genommen wird, weil in der Demokratie ist der Bürger der Chef, und der Bürger hat gesprochen, der Wähler hat gesprochen, und diese Politiker im deutschen Mainstream weigern sich, den Wählerwillen anzuerkennen. Das ist hier die nüchterne, die klare Wahrheit. EU-Frechheit, titelt die Bild-Zeitung. Brüssel genehmigt sich schon die 7. Gehaltserhöhung in nur 3 Jahren für 66.000 Bedienstete. Das ist ja unglaublich, diese Krake da in Brüssel. Immer mehr Geld saugt sie aus ihren Taschen, und das ist die 7. Erhöhung seit Anfang 2022. Die Bild-Zeitung schreibt, bei dem Extra-Plus handelt es sich um einen Nachschlag für 2024. Eigentlich hätten die Gehälter im vergangenen Jahr um 8,5% erhöht werden sollen. Das war aber selbst der EU-Kommission zu viel. Sie nutzte eine sogenannte Mäßigungsklausel, zahlte zunächst nur 7,3% aus. Die restlichen 1,2% folgen nun. Also verlogen von A bis Z nach Strich und Faden. Ab April von der Mindestlohn jetzt dort 3.645 Euro, das Höchstgehalt von 23.200 auf 25.200 Euro gestiegen. Frau von der Leyen kassiert 34.800 Euro im Monat. Also da muss niemand eine Topfkollekte machen, da müssen wir nicht sammeln gehen für die Eurokraten. Russendrohnen töten Kind in Kiew. Die Bild-Zeitung bleibt, Entschuldigung, auf ihrem absoluten Dämonisierungskurs gegenüber Russland. Und das ist kontraproduktiv. Das führt einfach nur dazu, dass immer mehr Kriegstreiberei, immer mehr Waffentreiberei hier praktiziert wird. Entschuldigung. Wir müssen zurück zum Frieden. Und ich muss jetzt hier einen Punkt machen, auch aufgrund meiner Erkältung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.